ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Abend.
Und das sind einige unserer Themen in der kommenden Viertelstunde. Niedrigwasser. Wir schauen, wie es derzeit in Bayern und in anderen Bundesländern läuft, und wir besuchen eine niederländische Fischambulanz. Waldbrände. Das Feuer am Gardasee ist gelöscht. Unsere Korrespondentin hat alle Details für eine der liebsten Regionen vieler Bayern. Und Weißbierpionier Werner Brombach, der Mann, der Erdinger Weißbier berühmt gemacht hat, ist gestorben. Im Studio heute am frühen Abend ist Joachim Dangel. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Sonntag und trotzdem sind auf manchen deutschen Autobahnen LKWs unterwegs, denn Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und das Saarland haben das LKW-Fahrverbot für Sonn- und Feiertage vorübergehend aufgehoben. Die Maßnahmen soll die Folgen des Niedrigwassers abmilden. Auf dem Rhein etwa können viele Frachtschiffe derzeit nur mit einem Bruchteil der üblichen Ladung fahren. Auch in Bayern sind die Pegelstände der Donau besorgniserregend niedrig, und über die Situation im Freistaat berichtet Anton Rauch.
Allein die Transportmöglichkeiten für besonders schwere Güter wie Windradteile und Großturbinen auf der einen und Massenschüttgut wie Kohle, Kies oder Dünger auf der anderen Seite machen den Schiffstransport attraktiv. Ein Schiff mit 3000 Tonnen Zuladung ersetzt so rund 150 Lkw. Das ist ein Beispiel, das Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter gern verwendet. Das letzte große und schwere Schiff auf der Donau war am 27. Juli im Regensburger Hafen. Auch wenn die Situation am Rhein noch gravierender ist, unterstützt Bayern den Vorschlag nach pragmatischen Lösungen für den Gütertransport, von denen die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots eine sein könnte, aber mit begrenzter Wirkung. Weil es bisher keine Lieferengpässe gibt, habe sich Bayern noch nicht offiziell der Aufhebung des Lkw-Fahrverbots angeschlossen, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Während der Corona-Zeit hatte es das schon einmal gegeben. Bernreiter ist ebenfalls dafür, dass der Bund seine Wasserstraßen fit macht, wie auf der Sonderverkehrsministerkonferenz jüngst beschlossen. Für die Niedrigwasserlage mit den Pegeltiefständen hat der Bund eine Taskforce eingerichtet. Es soll nach Maßnahmen gesucht werden, die Logistikbranche zu unterstützen. Die Befahrbarkeit bei Niedrigwasser soll verbessert werden, zum Beispiel durch Ausbau. Ein Förderprogramm für niedrigwassertaugliche Schiffe soll vorbereitet werden. Wenn Lkw am Sonntag fahren dürfen, hilft das kurzfristig in besonders kritischen Bereichen. Aber die Umsetzung ist schwierig, schon wegen Lenk- und Ruhezeiten und wegen des allgemeinen Mangels an Lkw-Fahrern. Darauf haben die Logistikverbände hingewiesen.
Die niedrigen Pegelstände deutscher Flüsse beunruhigen auch den Einzelhandel. Zwar transportieren Schiffe nur sehr wenige Güter für die Branche, wie der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland Gent erklärt. Trotzdem warnt er vor Versorgungsengpässen. Details von Jasper Riemann.
Der Handelsverband Deutschland hat Angst vor folgendem Szenario. Wegen Niedrigwassers weichen Logistikunternehmen auf Straße und Bahn aus. Das wiederum führt zu Engpässen, die dann der Einzelhandel zu spüren bekommt. Ein Sprecher des Handelsverbands ergänzt auf BR-Nachfrage, es brauche viele Lkw, um ein Schiff zu ersetzen. Außerdem habe man seit Jahren einen Fahrermangel. Wenn nun noch mehr Verkehr auf die Straßen gelegt werde, steige die Nachfrage. Kapazitäten würden teurer, knapper und die Straßen würden noch voller. Der Handelsverband fordert daher, gegenzusteuern. Hauptgeschäftsführer Gent sagt, es sei höchste Zeit, dass das Bundeswirtschaftsministerium dauerhaft sogenannte Lang-Lkw zulasse und das dafür zulässige Verkehrsnetz ausgebaut werde. Einer dieser längeren Lastkraftwagen könne 3 konventionelle Lkw ersetzen, sagt Gent. Zwar sei eine befristete Sondergenehmigung immer wieder verlängert worden, doch der Verband fordert den Übergang in den Regelbetrieb.
Auch in den Niederlanden gibt es aktuell extremes Niedrigwasser, und wegen des warmen Wetters sinkt der Sauerstoffgehalt in den Gewässern. Das ist ein Problem für viele Fische. In den Niederlanden ist deshalb die sogenannte Fischambulanz vermehrt im Einsatz. Freiwillige Helfer, etwa von Anglervereinen, sind auf Abruf und fahren mit dem Fischambulanzmobil im Notfall zu Seen und Flüssen, um Fischen zu helfen und sie bei Bedarf umzusiedeln. Sarah Lopez hat einen Einsatz begleitet.
Okay. Ja, Jan van de Bovenkamp ist im Stress.
Das hier ist jetzt Rush Hour. Ja.
Der Niederländer in der schwarzen Anglerhose steht hinten auf einem Truck und wirft zappelnde Fische in einen großen weißen Behälter.
Ho, Sander, Brasse, noch eine Brasse.
Die Fische kommen aus einem großen Teich in der Nähe von Zwolle im Osten der Niederlande. Und in dem geht es den Fischen wegen der extremen Trockenheit aktuell gar nicht gut.
Zu wenig Wasser, keine Strömung, keine Bewegung und keine Wasserpflanzen. Die Wasserpflanzen, die liegen jetzt auf dem Trocknen. Und das sind die Sachen, die die Sauerstoff im Wasser bringen.
Gemeinsam mit einer Gruppe von Freiwilligen rettet Jan van de Bovenkamp heute Fische. Sie sollen raus aus dem Teich mit zu wenig Sauerstoff und stattdessen in die Eifel. In dem Fluss ist der Pegelstand höher und es gibt deutlich mehr Sauerstoff. Jan van de Bovenkamp kommt vom niederländischen Angelverband Sportfish Uni und er bekommt aktuell immer wieder Anrufe, weil es in Gewässern nicht mehr genug Wasser gibt, so wie in dem Teich bei Zwolle.
Normalerweise würde man das hier überhaupt nicht sehen, weil es ist weit vom normalen Verkehr. Aber es gibt 1,7 Millionen Angler hier in Holland. Und das sind unsere Augen und Ohren an der Wasserseite.
Und wenn ein Anruf kommt, dann fährt die Fischambulanz los.
Das ist ein Fischkrankenwagen, sagen wir mal, mit allen notwendigen Geräten drin, Belüftung, Netze, alles drauf und dran. Wo immer was geschieht, dann melden wir das bei unseren Freiwilligen und dann fangen wir an.
So wie heute, die 10 Männer in Anglerhosen, ein paar von der Sportfish Uni, die meisten Freiwillige, haben die Fische im Teich mit einem großen Netz eingefangen. Jetzt werden sie in große Eimer mit Wasser geworfen und dann landen sie bei Jan van de Bovenkamp, der sie in den großen weißen Tank absetzt, dem Sauerstoff zugeführt wird.
Okay, jetzt aber eine Kanone.
Auch William van der Veen hilft als Freiwilliger mit. Der Hauptgrund ist, ich möchte nicht, dass die Fische leiden. Die Fische sind ja fast auf dem Trockenen. Es gibt immer weniger Wasser und sie sterben langsam. Das möchte ich verhindern. Aktuell sind die insgesamt rund 150 freiwilligen Fischretter mit der Fischambulanz besonders oft im Einsatz. Die niederländischen Behörden haben die zweite von drei Warnstufen ausgerufen, tatsächliche Wasserknappheit. Diese Stufe gab es schon mehrere Jahre nicht mehr und das macht Jan van de Bovenkamp Sorgen.
Es kommt kein Regen. Vorläufig haben wir ja 3, 4, 5 Wochen, wo wir sicher sind, es gibt nicht viel Regen und dann muss man eingreifen. Dann muss man dafür sorgen, dass die Fische auch leben bleiben.
Der große weiße Behälter auf dem Truck ist voll mit Fischen. Los geht die kurze Fahrt rüber zur Eifel.
Das ist ein Regenwasserfluss. Da ist noch viel Wasser drin, also das ist gesunde Umständigkeiten für den Fisch. Jetzt setzen wir die zurück in offenem Wasser.
Dutzende Eimer voll mit Fischen leeren Jan van de Bovenkamp und die Freiwilligen heute aus.
Wir haben Brassen gesehen, wir haben Karpfen gesehen, wir haben Barsch, Schleie, Zander, Rotauge, Hecht, also viele Sorten.
Auch wenn der Einsatz heute ein Erfolg ist. Die Situation in den Niederlanden ist gerade so angespannt. So viele Gewässer haben Wasser verloren, dass die Fischambulanz nicht immer überall sein kann.
Das tut auch richtig weh, wenn man Fische tot sieht. Aber ja, leider muss man damit umgehen.
Jan van de Bovenkamp hofft auf Regen. Bis der kommt, wird er weiter mit der Fischambulanz durch die Niederlande fahren und versuchen, so viele Fische zu retten wie möglich.
So machen wir das.
Wir wechseln an einen See in Italien, den Gardasee. Dort mussten wegen eines Waldbrands viele Menschen ihre Unterkünfte verlassen. Die Flammen hatten sich rasch ausgebreitet. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten von unserer Italien-Korrespondentin Lisa Weiß.
Kein Feuer mehr zu sehen in den Wäldern am Westufer des Gardasees. Das berichten mehrere italienische Medien. Die etwa 250 Menschen, die ihre Häuser wegen des Waldbrands verlassen mussten, dürfen wieder in ihre Unterkünfte zurück. Unter ihnen waren viele Touristen, auch Deutsche. Der Gardasee ist ein beliebtes Urlaubsziel. Die Gefahr ist aber noch nicht ganz gebannt. Bei solchen Waldbränden können kleine Brandherde so gut wie unsichtbar unter den Wurzeln und Piniennadeln weiter bestehen und dann bei Wind leicht wieder auflodern. Deshalb haben Feuerwehr und Zivilschutz mithilfe von Flugzeugen und Hubschraubern weiterhin Wasser, unter anderem aus dem Gardasee, über den betroffenen Wäldern abgelassen. Nach einer ersten Bilanz sind zwar keine Häuser dem Brand zum Opfer gefallen, aber durch die Flammen sind ungefähr 50 Hektar Wald zerstört worden. Das ist etwas mehr als die Fläche des kleinsten Staats der Welt, das ist der Vatikan. Die Brandursache ist noch nicht klar. Waldbrände sind in Italien momentan häufig, wegen der Hitzewelle und der großen Trockenheit im Land. Teilweise verursachen Menschen Waldbrände, aber auch wenn ein Blitz einschlägt, kann das zu einem Waldbrand führen.
Am 9. August 1945, 3 Tage nach Hiroshima, warf das US-Militär eine zweite Atombombe über Japan ab, auf Nagasaki. Heute wurde der Opfer gedacht. Aus Japan berichtet Johannes Edelhoff.
Vor 81 Jahren explodierte die Plutoniumbombe Fat Man um 11.02 Uhr etwa 500 Meter über der Stadt. Bis zum Jahresende 1945 starben nach Schätzungen rund 74.000 Menschen. Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen der Strahlung. Zur Stunde der Explosion legten die Teilnehmer im Friedenspark eine Schweigeminute ein. In seiner Friedenserklärung warnte Bürgermeister Shiro Suzuki vor der Logik nuklearer Abschreckung. Atomwaffen seien ein absolutes Übel, würden keine Sicherheit bringen, sondern könnten mit der Menschheit nicht koexistieren. Er forderte die Atommächte zur Abrüstung auf. Landesweit sind noch gut 91.000 Atombombenüberlebende offiziell registriert. Ihr Durchschnittsalter liegt bei fast 87 Jahren.
Zugverspätungen sollen künftig unangenehme Folgen für das Spitzenpersonal der Deutschen Bahn haben. Bundesverkehrsminister Bilger sagte in einem Interview, es werde sich negativ auf das Einkommen der Bahnmanager auswirken, wenn das staatseigene Unternehmen die Zielvorgaben des Bundes nicht einhalte. Laut ihrem Geschäftsbericht zahlte die Bahn ihren Vorständen 2025 insgesamt knapp 3 Millionen Euro Boni zusätzlich zum Grundgehalt. Wegen der Vielzahl an Verspätungen wurde das von verschiedenen Seiten kritisiert. Und Bilgers Vorschlag stößt in Berlin parteiübergreifend auf Zustimmung. Von dort Bianca Schwarz.
Mehr Geld nur bei entsprechendem Erfolg. SPD und Grüne unterstützen den Vorschlag des neuen Bundesverkehrsministers Bilger von der CDU. Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Julia Verlinden sagte den Funke-Zeitungen, natürlich würden Menschen erwarten, dass Bonuszahlungen an erreichte Ziele gekoppelt sind. Sie gab aber auch zu bedenken, dass die Ursache für Verspätungen und Zugausfälle darin liege, dass über Jahrzehnte zu wenig in die Schieneninfrastruktur investiert worden sei. Die Obfrau der SPD im Verkehrsausschuss des Bundestages, Isabel Cademartori, hat sich im Berliner Tagesspiegel dazu geäußert. Sie meint, dass der Bund Rekordinvestitionen für die Infrastruktur zur Verfügung stelle und deswegen auch erwarte, Zitat, dass sich das in der Pünktlichkeit zeigt. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger möchte den Druck auf die Führungsebene der Bahn erhöhen. Wörtlich hatte er angekündigt, es wird sich konkret auf die Bonuszahlungen von Bahnmanagern auswirken, wenn die Ziele, die der Bund vorgibt, nicht eingehalten werden.
Künftig also nur Boni bei mehr Pünktlichkeit bei der Bahn. Aktuell technische Probleme in einem Regionalexpress, der auf dem Weg von München nach Nürnberg war. Dort hat Rauch im Zug zu einem Großeinsatz in Rohrbach an der Ilm geführt. Einzelheiten von Julia Binder.
Der Lokführer hatte bemerkt, dass Rauch in den Führerstand drang. Laut einem Sprecher der Bundespolizei stoppte der Mann daraufhin den Regionalexpress am Bahnhof in Rohrbach an der Ilm. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an und evakuierten den Zug. Die 400 bis 500 Reisenden konnten alle unverletzt in Sicherheit gebracht werden, so der Sprecher. Wie sich herausstellte, kam der Rauch aus dem Maschinenraum der Lok. Dort habe es gekokelt. Laut Bundespolizei ist derzeit von einem technischen Defekt auszugehen. Die Zusammenarbeit aller Kräfte sei hervorragend gewesen. Der Rettungsdienst habe die Betroffenen wegen der Hitze mit Wasser und anderen Getränken versorgt. Mit einem Ersatzzug und zusätzlichen Bussen konnten alle Reisenden weiterfahren. Aktuell stehe der Zug noch am Bahnhof in Rohrbach. Experten der Deutschen Bahn eruieren, ob und wie der Regionalexpress abgeschleppt werden kann oder ob größeres technisches Gerät zur Bergung nötig ist.
Vielleicht haben auch Sie eine Melodie im Ohr, wenn Sie das Erdinger Weißbier hören. Der Mann, der dieses Weißbier berühmt gemacht hat, ist Werner Brombach. Seit den 1960er Jahren machte der Unternehmer die obergärige Spezialität aus Erding zu einem weltweit beliebten Getränk. Jetzt ist er mit 86 Jahren verstorben. Ein Nachruf von Ramona Dienauer.
Am Samstag ist Werner Brombach nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Das teilt das Brauhaus auf seiner Website mit. Brombach stieg Mitte der 60er Jahre in die von seinem Vater geführte Traditionsbrauerei in Erding im Nordosten von München ein. Damals produzierte sie noch 40.000 Hektoliter Bier pro Jahr. Als erster Brauer machte Brombach das bis dahin fast nur in Bayern populäre Weißbier auch national und international bekannt. Mittlerweile verkauft Erdinger etwa 1,5 Millionen Hektoliter jährlich. Erst vergangenes Jahr hatte Brombach sein Unternehmen in den Besitz einer Familienstiftung überführt. Der Vorsitzende der Stiftung würdigte Werner Brombachs Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit, seinen Pioniergeist und unternehmerischen Weitblick. Er habe sich bis zuletzt um die Belange seiner Mitarbeiter gekümmert. Bis heute wird Erdinger ausschließlich am Standort Erding gebraut. Das Bier wird inzwischen in mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt exportiert.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben verändern.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Manchmal ist uns das sofort klar. Manchmal spüren wir die Veränderung erst nach Jahren.
Facebook hat einen Raum ermöglicht für politische Gestaltung vom Sofa.
Hi, ich bin Jasmin Brock vom Podcast Die Entscheidung. Und zusammen mit meiner Kollegin Christine Auerbach suche ich die Geschichten hinter den ganz großen politischen Veränderungen. Die Entscheidung. Unsere neueste Staffel jederzeit in ARD Sounds.